Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und weil wir das Ende von Marvel Phase 5 feiern, muss sich natürlich die Marvel Boys assemblen. Zum einen natürlich Julius. Hallo Julius.
Ja, schön wieder hier zu sein.
Und der gute Markus.
Hi, hi. Immer schön in der Runde hier zu sein. Also es ist immer schön hier zu sein, aber hier in der Runde.
Nochmal besonders schön.
Besonders schön.
Schöner als beim Podcast mit Schuss.
Naja, das so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber mal gucken, was heute passiert.
Da muss man auch aufpassen, weil da ist ja auch Alkohol im Spiel.
Ach so, nein,
da weiß ich gar nicht, wie die so sind, die
genau,
Podcasts.
Genau, genau, wir reden heute über den 36. Ja, ne? Der 36. MCU-Film, wie gesagt, der letzte Film von Marvel Phase 5. Das war ja in letzter Zeit auch irgendwie ein bisschen schwieriger abzusehen, wo fängt denn eine Phase an, wo hört sie auf. Früher hatten wir immer so einen Avengers-Film am Ende und vielleicht noch sowas wie Ant-Man als Mini-Epilog noch dran oder so. Ich musste echt nochmal gucken, Phase 4 endete ja mit Black Panther 2. So, das war halt auch so. Ja, okay, das war jetzt also nicht so ein Großereignis, wie man das sonst.
Und womit fing Phase 5 dann an?
Ant-Man 3.
Okay.
Mehr muss man eigentlich gar nicht über Phasen 4 und 5 sagen als das, um zu zeigen, wie schwammig die Erzählung halt in diesen beiden Phasen
ist. Genau, genau. Und bevor wir darüber reden, hier kurz nochmal der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, wird euch natürlich wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Ja, fangen wir vielleicht, weil Julius es jetzt schon erwähnt hat, so das schwammige, so bisher so Phase 5 haben wir jetzt dann durch. Wir reden jetzt erstmal nur so filmmäßig durch. Also wir hatten, Gott, Ant-Man 3, Guardians of the Galaxy 3, dann The Marvels, Captain America 4, fehlt mir noch einer? Thunderbolts?
Deadpool und Wolverine.
Ah, ja. Deadpool und Wolverine. So, 6 Filme. Wie ist so euer Befinden mit diesen Filmen?
Ein roter Faden ist schwer zu erkennen. Also ich bin ja weiterhin auch noch ein Fan der Marvel-Filme, auch von den etwas mehr gescholtenen wie The Marvels oder wie Captain America 4, die ja allgemein nicht so besonders gut ankamen. Aber auch ich bin natürlich sehe natürlich, dass hier irgendwie so ein bisschen wenigstens der Schwung nachgelassen hat oder irgendwie die Selbstverständlichkeit weg ist, die halt vorher irgendwie da war. Und während halt vorher jeder Film irgendwie ein Hit war und gut ankam, halt eben auch ziemlich gut ankam beim breiten Publikum, ist das jetzt auf jeden Fall nicht mehr gegeben, automatisch.
Ja, es wirkt manchmal so ein bisschen, also so zumindest das große Gesamtbild ein bisschen verkrampft. Also grundsätzlich stimme ich Julius zu, wir sind beide, glaube ich, immer noch ein bisschen Marvel-Fanboys. Wir mögen das Universum generell immer noch sehr und ich schaue mir immer noch alles an, was uns entgegengeschleudert wird, aber bin auch längst nicht mehr so begeistert von allem. Aber ja, also ich brauche auch nicht unbedingt so die ganze Zeit das ganz große verbindende Element. Deswegen, also solange die Filme auch eigenständig gut funktionieren, sowas wie ein Guardians of the Galaxy 3 ist halt eines der großen Highlights noch aus den vergangenen Jahren.
Ja.
Nehme ich das auch gerne an, aber trotzdem, es fühlt sich, also es könnte sich ein bisschen mehr danach anfühlen, dass wir wirklich als übernächsten Film Avengers 5 bekommen. Also das spüre ich halt gar nicht. So. Und das fehlt dann doch ein bisschen. Also ich habe ja lange gesagt, es muss nicht unbedingt immer alles auf das große Ganze hindeuten, aber irgendwann, dass man irgendwann durch diesen Weg einschlägt, wäre vielleicht gut, aber das ist irgendwie fast gar nicht zu erkennen.
Na, oder halt zwei oder drei Wege, das kann ja auch sein. Es gab ja zwischendurch auch schon genug Theorien, die halt gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier irgendwie einen Teil des MCU spielt auf der Erde und wird so ein bisschen so down to earth, ein bisschen bodenständiger. Das andere spielt irgendwie in den Weiten des Weltalls und dann noch irgendwie was mit der Magie oder so. Aber es lässt sich halt wenn man ganz genau hinschaut, vielleicht, und wenn man irgendwie viele Theorien liest oder viele Gerüchte, so wie wir das ja in unserem Beruf auch teilweise machen, dann lässt sich das vielleicht irgendwie so erkennen, aber es ist halt nicht ohne Grund so, dass halt irgendwie ein bisschen da der Schwung raus oder so.
Ja, ich mag es an sich ganz gerne, die haben sich halt auch vielleicht manchmal ein bisschen bequem gemacht, wie selbstverständlich die mit den Figuren jetzt haushalten können. Das ist fast ein bisschen wie in den Comics, natürlich nicht ganz so ein riesen Ensemble, aber die haben halt diese Figuren etabliert und jetzt tauchen die halt immer mal irgendwie auf. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber man sollte sich darauf halt auch nicht zu doll ausruhen. Manchmal ist es einfach doch zu wenig und dann fehlt mir so das große Highlight irgendwie inzwischen.
Ja, und ich finde es halt auch spannend, dass so die Highlights von Phase 5, also die Filme, die erfolgreich gewesen sind, das ist Guardians of the Galaxy 3, der ja, finde ich, auch mehr ein James Gunn-Film ist, als es ein Marvel-Film ist und der natürlich auch gut noch auf dem aufbaut, was die ersten beiden Filme schon abgeliefert haben. Und dann hast du sowas wie Deadpool und Wolverine, der halt ja auch so gesehen nur davon lebt, okay, wir kriegen Hugh Jackman zurück als Logan, a.k.a. Wolverine, und wir haben so viele Cameos aus dem alten Fox, X-Men, Marvel, Blade und was der Devil-Universum, dass die Story ja eigentlich, die passt ja auch auf so ein Bierdeckel.
Ja,
ne?
Das hat eigentlich keine, da haben sie ja auch selber mehr oder weniger zugegeben, haben gesagt, die haben keine Story, bis Hugh Jackman zugesagt hat. Genau. Und das macht ja automatisch auch noch keine Story eigentlich, aber das war halt dann der Film. Ne?
Ja, und ich muss auch sagen, weil Julius sowas wie The Marvels angesprochen hat, ich fand den auch ganz niedlich irgendwie so. Da hat Spaß gemacht, aber da warst du, glaube ich, finde ich auch so an diesem Punkt, wo es halt schwieriger wurde, weil um The Marvels dann wirklich so als Film wahrnehmen zu können, musstest du halt schon noch wissen, wer ist eigentlich Monica Rambeau, wer ist Kamala Khan, wo man dann auch schon wieder gemerkt hat, wenn ihr jetzt zu sehr darauf setzt, dass die Leute auch wirklich die Serien geschaut haben, wird es vielleicht auch nochmal zusätzlich schwieriger.
Ja, zumal ja auch die Serien halt leider nicht, obwohl wir, glaube ich, auch allesamt eigentlich auch Fans von wenigstens einzelnen dieser Serien sind, ja nicht konsequent auf demselben Niveau funktioniert haben, wie die Filme es gemacht haben. Also,
so kann man es nett ausdrücken.
Es gab halt da deutlich mehr Ausfälle, es gab auch da deutlich mehr, die stark angefangen oder gut angefangen und dann auch ziemlich stark nachgelassen haben und so. Und die wenigen, die halt wirklich konsequent uns begeistert haben, sowas wie WandaVision oder Hawkeye oder jetzt auch Daredevil fand ich zum Beispiel auch, also Daredevil Born Again, fand ich auch als ein neuer Versuch, irgendwie mal so eine richtige Serie mit klassischen Serien, narrativen Aufbau und sowas, das eben im MCU funktionieren kann, ziemlich gut. Aber die Serien haben es einem auch nicht leicht gemacht oder haben auch nicht immer das Publikum genau so gut abgeholt, wie es man vielleicht hätte machen müssen, wenn man darauf so aufbauen möchte.
Ja, es war so ein bisschen unentschlossen, ne? Es war nicht so ein ganz rundes Experiment. Du hast zwar ein paar Highlights dabei, aber grundsätzlich musst du halt irgendwie die Gratwanderung machen, was ist davon jetzt wirklich relevant, und am Ende hatten wir oft so das Fazit, inhaltlich spielt es jetzt keine große Rolle, weil die Filme das entweder komplett ignorieren oder selber nochmal irgendwie aufgreifen, was da passiert ist, und nochmal neu erzählen. Das war bei Captain America so ein bisschen der Fall in Bezug auf Falcon und Winter Soldier. Die Figuren bekommen halt so ein bisschen mehr Fleisch vielleicht. Also du bekommst die Hintergründe von den Figuren mit. Deswegen hat man schon immer das Gefühl im Kopf, ich müsste jetzt eigentlich das gesehen haben oder muss das gesehen haben. Das ist vielleicht ganz gut. Aber auch nicht so richtig. Und das ist halt so, das spiegelt so oder symbolisiert so die ganze Lage so ein bisschen im MCU wieder. Das ist alles so ein bisschen schwammig. Ja.
Ja, und das ist ja eine super Überleitung zu unserem heutigen
SpongeBob,
Film.
SpongeBob,
genau. Ja. Nämlich Thunderbolts Sternchen. Und ja, wir werden dieses Sternchen auflösen. Wir werden auch über die zwei Post-Credit-Scenes sprechen. Wir werden so einen Spoiler-Teil hier noch hinten mit dranhängen. Wir reden jetzt erstmal so ein bisschen allgemeiner über den Film. Aber auch da könnte ja schon die Gefahr für einige Leute bestehen, so, oh verdammt, komme ich da überhaupt mit diesem Film mit? Weil wir haben Jelena, die Schwester von Natascha Romanoff, also der Black Widow, gespielt von Florence Pugh, die eingeführt wurde in Black Widow. Dann tauchte sie nochmal in der Hawkeye-Serie auf. Und dann haben wir, jetzt muss ich sagen, Red Guardian, also David Harbour, der auch im Black Widow-Film mit dabei war. Dann haben wir noch den Taskmaster Olga Kurylenko, die auch im Black Widow-Film mit dabei gewesen ist. Dann taucht natürlich noch Eva Starr als Ghost auf, also Hannah John Kamen, die wir in Ant-Man 2 das erste Mal zu Gesicht bekommen haben. Wir haben den Sohn von Kurt Russell, Wyatt, als John Walker, aka US Agent, der zum ersten Mal in Falcon and the Winter Soldier vorgestellt wurde. Und man merkt so dieses Ding, natürlich Bucky ist auch noch mit dabei. Und Julia Louis-Dreyfus als die Contessa auch, da ist ja ein bisschen wirr, weil sie taucht ja zuerst auf in Falcon and the Winter Soldier, sollte ja ursprünglich aber in Black Widow eingeführt werden. Also sehr, sehr viele Figuren aus sehr, sehr unterschiedlichen Serien und Filmen, die irgendwie irgendwo mal gelaufen sind, die jetzt hier plötzlich auf einmal so einen ganz, ganz eigenen Film tragen sollen, wo schon als diese Figurenkonstellation da vorgestellt wurde, hieß es ja schon, das ist jetzt The Suicide Squad, aber von Marvel und ohne James Gunn, und kann das irgendwie funktionieren, wenn jetzt diese ganzen unterschiedlichen Figuren, die alle aus ihren eigenen Filmen und Serien kommen, jetzt plötzlich ja so Avengers-mäßig zusammengewürfelt werden und jetzt gesagt wird, ihr müsst irgendwie zusammenarbeiten, obwohl ihr ja eigentlich mehr so die Anti-Helden, beziehungsweise ja in den meisten Fällen auch so die Schurken der jeweiligen Filme gewesen seid. Ja, und das ist jetzt quasi so ein bisschen unsere Konstellation. Wie der Film losgeht. Ich glaube, mehr muss man jetzt storytechnisch auch gar nicht über diesen Film sagen. Diese Gruppe findet sich halt aus Gründen zusammen. Einer dieser Gründer ist halt die Contessa, die hier versucht, so ein paar Sachen unter den Tisch zu kehren und sich dafür halt so ein paar Subjekte ranholt, die das alles aufräumen sollen. Und die schließen sich dann zusammen, weil sie Bob kennenlernen. Und Bob ist ein ganz besonderer Charakter. Da müssen wir auch, ich weiß gar nicht, wie viel wir über Bob eigentlich im spoilerfreien schon reden können.
Wenig.
Oder nicht. Ich ne? Auch, ja, das ich mein, ist in, ein bisschen was.
Im Trailer kam schon mehr vor, aber auch eher so angedeutet. Ja. Deswegen müssen wir da, glaube ich, ein bisschen
und
aufpassen.
Ja, genau. Wie standet ihr eigentlich zu Thunderbolts, als ihr so überhaupt das erste Mal von diesem Projekt gehört habt?
Es ist schon, so wie du gemeint hast, es ist ein bisschen so ein Fall, wo natürlich der Schnellschuss nahe liegt, ach, jetzt machen die auch ihr eigenes Suicide Squad und so und dann, ja, es sind alles nur so Figuren aus der zweiten, dritten Reihe, das kann ja gar nichts werden. Mhm. Aber der Film hat jetzt tatsächlich halt eben gezeigt, finde ich, und das ist ja natürlich, das werden wir jetzt gleich sehen, ob ihr da mir auch zustimmt, aber dass es halt eben tatsächlich funktionieren kann und man vielleicht sogar auch gar nicht so genau wissen muss, wo diese Figuren jetzt alles das erste Mal aufgetaucht sind, wenn es halt einfach ein guter Film ist, mit einem guten Drehbuch und einer guten Idee als Grundlage, die halt so wie hier jetzt auch einfach wirklich auf eine bisschen andere Art und Weise auch mal umgesetzt wird, mit halt viel handgemachter Action, mit dem, wie ich fand, sehr überraschenden und sehr mutigen Finale. Und ob das jetzt alles irgendwie, ob man jetzt sich noch daran erinnert, dass Ghost das erste Mal in Ant-Man and the Wasp zu sehen war oder irgendwie, ob man Falcon and the Winter Soldier gesehen hat, um die Einführung von John Walker da mitbekommen hat, weiß ich gar nicht, ob das unbedingt so wichtig ist. Also vielleicht ist das auch einfach ein Signal dafür von Marvel, sich so ein bisschen auch von dieser langen Geschichte, der 36. Film, das ist Wahnsinn.
17 Jahre.
Sich vielleicht auch so ein bisschen versuchen, einfach frei zu machen oder da nicht zu sehr irgendwie drauf sich zu verlassen, sondern irgendwie mehr auf die erzählerischen Stärken von der Filmemacher und Filmemacherinnen zu setzen.
Ja, ich war auch echt sehr erstaunt, weil ich dann auch viel gefragt wurde, muss ich das und das gesehen haben und bla bla bla. Aber ich finde, da stimme ich dir voll zu. So, man muss eigentlich nichts vorher gesehen haben. Also ich war sehr erstaunt, wie eigenständig Thunderbolts als Film am Ende des Tages doch funktioniert. Klar, es macht natürlich immer irgendwo ein bisschen mehr Spaß, wenn du die einzelnen Verweise kennst und wenn irgendwie erzählt wird, ja, unser letzter Präsident hat sich in ein rotes Monster verwandelt, so, und dann, wenn du natürlich Captain America 4 gesehen hast, so, dann macht's Klick, aber theoretisch reicht das, wenn du den Trailer von Captain America 4 gesehen hast, um das zu verstehen, und da war ich auch sehr erstaunt, dass die Figuren dann trotzdem so auch gut funktionieren, auch wenn man jetzt vielleicht gar nicht so tief in der Materie drinsteckt.
Stimme ich größtenteils zu, weil ich finde, als Team funktioniert es wirklich erstaunlich gut. Also im Vorfeld hatte ich jetzt nicht sonderlich viel erwartet, da die Figuren waren auch alle nett in ihren Filmen, haben irgendwie ihre Funktionen erfüllt, aber waren jetzt für mich keine Leading Characters und so. Aber als Team funktioniert es dann jetzt wirklich erstaunlich gut. Die haben eine echt gute Dynamik, echt gute Chemie zusammen, gute Kabeleien miteinander und halten dann eben doch irgendwie dann zusammen, wie das immer so ist in solchen Teams mit ungleichen Leuten, wenn es dann drauf ankommt. Was die einzelnen Figuren angeht, finde ich es ein bisschen schwierig, manchmal da wirklich mit jedem mitzufiebern. Also Ghost ist so ein typisches Beispiel, selbst wenn man Ant-Man gesehen hat. Also ich habe auch schon fast wieder vergessen, dass die in dem Film jetzt drin war. Die macht zwar Sachen, aber die bleibt halt im Vergleich zu ein paar anderen. Also es ist schon ein klarer Fokus gesetzt bei bestimmten Figuren. Ja. Also die mehr im Mittelpunkt stehen. Und sie ist mir jetzt zum Beispiel ziemlich egal, wenn mit ihr jetzt irgendwas passiert, who cares? Mhm. Also das kriegt sowas wie so ein Film wie Guardians of the Galaxy besser hin, dass der auch ein komplett neues Team in einem Film einführt und du hast wirklich interessiert sich für jeden und jeder bekommt so seinen wirklich großen Moment, der irgendwie hängen bleibt, und das fehlt hier so ein bisschen. Also die einzelnen Figuren sind schon qualitativ sehr unterschiedlich, wie ich dann auch mit den Mitfieber. Aber als Team an sich funktioniert es gut, finde ich auch.
Das liegt vielleicht auch daran, dass die tatsächlich halt sich dann doch auch ein bisschen zu ähnlich sind. So vor allem was die Hintergründe, weil es geht halt eben sehr viel um Traumata, um schwierige oder schwere Vergangenheit, die man mit sich rumschleppt, um irgendwie der Vergangenheit so hinterher zu trauern, der glorreichen Tagen.
Ist ja auch wichtig als verbindendes Element.
Genau, das passt thematisch sehr gut in diesen Film. Mhm. Das macht natürlich aber die Charakterzeichnung oder es macht es nicht leichter, die Figuren so auseinanderzuhalten. Da hast du halt mit den Guardians mit so 5 oder 6 halt wirklich komplett verschiedenen Typen, die auch klar alle irgendwie ihr Päckchen tragen und irgendwie alle so ein bisschen kaputt sind und so und deswegen natürlich auch zusammenfinden, aber das macht es natürlich schon, also ich meine schon rein optisch. Du hast halt hier, hast jetzt 5 oder 6 Menschen, die irgendwie alle so coole Anzüge tragen.
Ja, wenn dann Taskmaster und Ghost fast noch genau ja, gleich aussehen da.
Ja, genau. Und dann, so. Das wird ja sogar auch mehrmals gesagt, ja, wir können eigentlich alle nur schlagen und schießen. Das kennen wir nicht. Genau. Das ist natürlich bei Guardians schon ein kleiner Unterschied alleine so bei der Figuren, optisch, rein optisch bei den Figuren.
Aber also mich hat es gar nicht gestört, weil der Film ja auch eigentlich von Anfang an klar macht, um das Team an sich geht's ja gar nicht so zwingend. Also für mich ist es eigentlich ja mehr Florence Pugh's. Pugh's Film.
Das ist eigentlich ein verstecktes.
Das ist so, genau, es ist ein verstecktes Sequel zu Black Widow,
ja,
weil es fängt ja auch mit ihr an und sie steht ja auch ganz klar im Vordergrund, was ich auch gut finde, weil ich finde, Florence Pugh sollte man mehr nutzen, wenn man sie schon in einem Film hat. Und Marvel hat es bislang irgendwie nicht so dolle gemacht, weil in Black Widow hattest du halt auch immer noch Scarlett Johansson. Mhm. Das war halt wichtig, dass sie dann auch noch irgendwie so ja, klar, eine Rolle
halt
spielt.
Film,
ne?
Ja, ja.
Und dann tauchte sie dann nochmal in der Hawkeye-Serie auf, aber halt auch nur kurz und eher so in der zweiten Hälfte. Und das ist ja jetzt so wirklich ihr Film, wo dann auch so Themen angesprochen werden, so, ne, wie geht sie überhaupt damit um, dass sie jetzt halt in Endgame ihre Schwester verloren hat. Mhm. Wir erfahren irgendwie, dass sie über ein Jahr keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie hatte und solche Geschichten und dass sie halt auch an sehr, sehr dunkle Orte geht. Und da fand ich es halt spannend, dass hier dann auch tatsächlich mal wieder so im MCU erwachsene Themen auftauchen, die wir in der Form vielleicht zuletzt in Iron Man 2 hatten, Thema Alkoholismus, so, weil in Iron Man 2 schießt sich Tony Stark ab.
Daher auch nur so angeschnitten
und
ist es hier schon ein
bisschen. Hier wird ja zumindest auch so Alkoholmissbrauch, Drogenkonsum, so, wird ja auch so ein bisschen thematisiert. Jetzt, ne, wir sind immer noch bei Marvel. Das ist jetzt hier nicht irgendwie großes, deepes Drama oder so, aber für einen Marvel-Film war ich gerade in puncto Jelenas Backstory, so, es gibt ja auch diesen einen Shot, wo wir sie quasi in ihrer Erinnerung sehen, so wie sie da total blau mit so zwei Wodkaflaschen neben sich dann an so einer Badewanne lehnt, war ich sehr erstaunt und gerade dann auch, wie das zusammenspielt mit David Harbour als Red Guardian, der ja so ihr Ziehvater eigentlich ist und wie die auch funktionieren, die haben wir dann auch so kurz vorm großen Finale, finde ich, so einen sehr schönen Moment, wo sie sich dann mal irgendwie so aussprechen können. Ja. Also ich fand, die beiden waren für mich so der emotionale Kern. Und alle anderen schwebten so ein bisschen im Umfeld für mich rum. So die, ich bin vollkommen bei dir, Markus. So ja, Ghost hätte da jetzt, die hätte auch nicht gefehlt, wenn sie da jetzt nicht mit dabei gewesen wäre. Aber ich finde, sie hat trotzdem irgendwie gut reingepasst, genauso wie Wyatt Russell für mich da ganz gut reingepasst hat und so. Aber so der Kern sind halt vor allen Dingen die Black Widow Family.
Ja, und Bob nicht zu vergessen. Also ja, Black Widow und Bob wäre auch ein guter Titel für den Film. weil ich tatsächlich halt eben auch neben Florence Pugh, die wirklich, wirklich echt fantastisch finde in dem Film, wirklich ganz, ganz toll das spielt, halt eben auch Louis Pullman als Bob. Ja.
Sorry, darf ich da kurz fragen? Ich musste dir da auch irgendwie ein bisschen immer dran denken, dass es so ein Tom Holland bei Wish bestellt ist. Er erinnerte mich, also in einigen Szenen dachte ich wirklich, da steht jetzt Tom Holland mit längeren Haaren.
Das stimmt, das ist so ein bisschen, also die Augenpartie ist so ein bisschen
ja,
Tom Holland.
Ja, auch so die Nase und so.
Und aber der ganze Mund ist halt eben total wie sein Vater Bill Pullman. Ne? Ja. Das ist wirklich, das sieht halt wirklich so wie so eine Mischung aus Bill Pullman und Tom Holland aus.
Ja, den Gedanken hatte ich aber während des Films irgendwie nicht, zumal der da schnell
doch,
sein.
Vor allem, wenn er das erste Mal auftaucht in diesem Bunker da, also dachte ich so, ja, was ist denn Tom Holland?
Naja, auch so ein bisschen unbeholfen und so, aber er hat da schnell sein eigenes Ding draus gemacht, deswegen. Also auf jeden Fall, da stimme ich auch zu. Florence Pugh und für mich auch Louis Pullman sind so die MVPs des Films. Also die funktionieren zusammen auch gut und haben auch die spannendsten Hintergrundgeschichten. Ja. Und auch dann gerade im Finale, da kommen wir vielleicht dann noch ein bisschen mehr dazu, dass ich wirklich stark fand. Auch aus emotionaler Sicht am besten funktioniert. Bei David Harbour tue ich mich schon ein bisschen schwerer. Ich finde, da schießen sie manchmal, was den Marvel-Humor angeht, ein bisschen übers Ziel hinaus. Die kriegen noch die Kurve gerade gegen Ende. Aber zwischendrin einfach, er schreit halt wieder irgendwie rum und dann ist mir das irgendwann, ist mir halt irgendwann einfach ein bisschen zu viel, so gerne ich ihn
an. Aber hier mochte ich ihn mehr als zum Beispiel bei Black Widow.
Ja, ich finde, die machen einfach das Gleiche nochmal. Deswegen, ich habe es bei Black Widow fand ich okay und dann habe ich aber genug davon gesehen. Und jetzt hier das nochmal, das war mir ein bisschen echt zu viel. Deswegen fällt der dann doch für mich ein bisschen stärker ab. Aber gerade Florence Pugh und Louis Pullman, da bin ich voll bei euch. Also die sind echt ein gutes Team und ein guter Kern für die für das, was erzählt werden soll. Und wie du auch meintest, also gerade mit den erwachseneren Themen, da kommen wir dann auch im Finale wahrscheinlich, wenn wir darüber sprechen, noch ein bisschen stärker dazu. Also da war ich auch am stärksten überrascht und das hat mich auch gefreut.
Da kann man ja
gefreut.
Jetzt auch schon drüber ja, sprechen, auch gerne. So, ne? Weil also auch mit Bob kommt ja eine Backstory mit rein, wo ich auch erstaunt war, weil das ist ja auch so ein bisschen die Backstory aus den Comics zu diesem Charakter Robert Reynolds, der ja da auch drogenabhängiger ist und dann halt bei so einem Projekt mitmacht und bla bla bla, so, da wollen wir jetzt vielleicht auch noch nicht zu viel verraten. Fand ich auch sehr faszinierend, vor allen Dingen, wenn man dann ja auch so über die Fähigkeiten des Antagonisten dieses Films so ein bisschen mehr in die Vergangenheit geht und da dann ja auch so sehr, sehr schwierige, sehr, sehr brutale Familienverhältnisse hochkommen, wo ich wirklich dachte, okay, krass. Also so das Gefühl, seit Deadpool 3 hat Marvel halt wirklich gecheckt, okay, da, also R-Rating geht und die Leute, die halt irgendwie 2008 mit Iron Man angefangen haben, sind jetzt vielleicht auch ein paar Jährchen älter geworden und können es vielleicht doch mal ab, wenn wir so ein bisschen in dunklere Ecken gehen. Und nochmal, ich will es nochmal sagen, ne, ist immer noch auf Marvel-Niveau. Also ist jetzt nicht so, dass man hier jetzt das krasse Charakterdrama mit total deepen philosophischen Entwicklungen bekommt oder so. Aber ich finde, für einen Marvel-Film machen sie da, trauen sie sich einfach sehr, sehr
aber
viel.
Aber das hört sich immer auch gleich so negativ an für einen Marvel-Film. Ich finde es tatsächlich, ja klar, es ist natürlich nicht von vorne bis hinten ein Drama um irgendwie Depression und Drogensucht oder Traumata-Bewältigung und sowas. Aber sie machen es schon sehr, sehr konsequent. Das da muss man halt eben auch nochmal betonen, finde ich. Es ist halt eben nicht nur so, dass es jetzt die erste halbe Stunde ist, so ein bisschen tralala, Heulsuse, bla 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 und dann wird halt ein richtiger Marvel-Film. So wie habe ich tatsächlich auch schon so ein paar Überschriften gesehen, wie ich dachte, ey Leute, wirklich. aber sondern es wird halt tatsächlich, es zieht sich von Anfang konsequent durch den ganzen Film. Es ist also nicht nur so ein bisschen Tünche, wir machen jetzt mal noch so ein bisschen Dramatünche, so wie ja ab und zu halt irgendwie auch mal schon so andere Genre-Anleihen irgendwie in so Marvel-Filmen vorkamen, sondern es ist wirklich halt eben konsequent. Es spielt die ganze Zeit eine Rolle, es prägt, hat diese Figuren geprägt, das beschäftigt die Figuren den ganzen Film über, sie lernen damit irgendwie umzugehen auf eine Art oder Weise oder vielleicht eben halt auch nicht und es sorgt halt eben auch für eben dieses, was ich ja vorhin angedeutet hatte, eben mal sehr andere und ungewohnt und deswegen finde ich auch sehr gute Finale.
Absolut, ja, ja. Ich meine auch nur, weil wir ja kurz über Phase 5 jetzt gesprochen haben und die Filme mal so zusammengefasst haben, so, ne, wenn du dir die alle so anguckst, so, da finde ich sticht sowas wie Thunderbolts einfach schon auch sehr hervor, so
total,
als was gerade auch, wenn wir über das Finale sprechen, wo wir jetzt mal nichts mit Skybeam oder der Himmel fällt
so viel,
uns
so
auf den Kopf oder ja genau, also das passiert jetzt halt nicht, sondern das ist sehr intim ist. Ja. Und ich war ja hier bei dem, auch bei diesem Screening-Event, das wir hier in Berlin da hatten und da habe ich halt auch bei einigen Kollegen mitbekommen, die sich dann so ein bisschen darüber aufgeregt haben, oh, so nach dem, oh, das ist Gruppentherapie der Film und bla bla bla. So, ich denke so, und deswegen sage ich halt für eine Marvel, deswegen versuche ich das immer so ein bisschen so abzugrenzen, so weil man kann jetzt nicht so Standards, die man jetzt für so ein krasses Charakterdrama jetzt irgendwie erwartet, jetzt auf das Marvel-Ding packen, weil am Ende soll es ja auch immer noch ein Marvel-Produkt an sich sein, soll immer noch auch unterhaltend sein und das schafft der Film ja auch. Und da war ich auch überrascht, dass diese Balance zwischen, wir haben tragische Momente und dann kommt doch wieder irgendwie vielleicht so ein bisschen Humor durch und dann haben wir nochmal eine Action-Sequenz. So, dass das, finde ich, hier viel besser ineinander greift, als man das vorher hatte, wo man dann sich ja immer irgendwie aufgeregt hat, oh, jetzt kommt eine dramatische Szene. Und dann kommt wieder irgendwo so ein Comic-Relief-Charakter um die Ecke, macht den lustigen Witz und dann, perfekt, oh, und jetzt die nächste Action-Szene. So,
so ein bisschen, ich musste tatsächlich viel an Eternals denken, weil das für mich irgendwie so vom Look einerseits, weil er hat irgendwie auch so ein bisschen so einen natürlicheren Look hat, nicht so diesen Hochglanz-Studio-Film. Aber vor allem halt eben auch, und weil es halt irgendwie so ein Ensemble-Film ist, aber halt eben, weil es da ja auch in Eternals ab und zu mal durchaus um schwierige Themen ging. Aber da meiner Meinung nach halt eben diese Balance eben nicht so gut gelungen ist. Da gibt es ja diesen einen Kameramann, der irgendwie die ganze Zeit viel Gags zwischen ist. Und der so nervt und der halt auch wie, richtig wie so ein Fremdkörper in diesem Film eigentlich anfühlt. Und das, da gebe ich dir völlig recht, das war in diesem, bei Thunderbolts auf jeden Fall deutlich runder und gelungen.
Ja, es ist, wie du sagst, es ist jetzt nicht total deep, aber ich fand es trotzdem erstaunt, wie konsequent das trotzdem ist. Also es ist trotzdem eben wahrhaftig. Also du hast wirklich ein Gefühl dafür, was die Figuren durchgemacht haben und was sie halt verbindet. Und ist halt auch so ein Schlüsselmoment, dass das dann wirklich so eine Teamwerdung dann erst endgültig ist. Und ich war deswegen auch vom Finale wirklich so positiv überrascht auch. Und es wird halt relativ geschickt gemacht. Also du kriegst es vorher eben nicht so, deswegen war ich eben dann selbst in dem Film überrascht, du kriegst es vorher nicht so um die Ohren gehauen, aber es schwingt schon immer mit, wie Julius gesagt hat. Deswegen ist das dann auch ein guter Payoff eigentlich für das, was vorher war. Obwohl ich halt vorher, was den Film angeht, schon so ein paar Längen hatte. Also für mich selber, ich habe mich da schon ein bisschen, also nicht die ganze Zeit so gut abgeholt gefühlt. Zumal, also da auch gleich eine Sache, die da damit reingespielt hat, weil du auch den Look angesprochen hast, so ein bisschen, ich fand den Film größtenteils unglaublich hässlich. Wirklich ganz, ganz schlimm. Also deswegen auch, klar, anderer Look und so und ein bisschen natürlicher. Deswegen zieht der Eternals-Vergleich von mir aus halbwegs gut. Aber Eternals ist für mich ja einer der schönsten Marvel-Filme. Und ich fand den hier wirklich so hässlich teilweise. Und das liegt diesmal gar nicht an matschigem CGI, weil die auch wirklich viel Hand gemacht haben hier. Aber so eine typische Marvel-Krankheit trotzdem. Diese ganzen Sets und Set-Pieces und Umgebungen, ich fand das alles so leer und leblos, dass ich das mich echt gestört hat. Also es fängt mit diesem Bunker da am Anfang an, den hätte auch aus Agents of S.H.I.E.L.D. sein können, aus irgendeiner TV-Produktion. Und das weiß ich nicht. Und das zieht sich bis zum Ende leider durch. Alles so grau in grau, was natürlich auch irgendwie zur Stimmung des Films passt von mir aus. Aber das hat mich dann echt abgeschreckt. Da haben mir wirklich so ein bisschen so Highlight-Set-Pieces einfach gefehlt.
Gebe ich dir schon recht. Ne? Also wir sind in einem grauen Bunker, wir sind in der Wüste, wir sind dann in einem grauen weiteren Gebäude und dann sind wir in den Straßen von New York. Und
das ist auch irgendwie ziemlich grau.
Das ist auch alles irgendwie ziemlich grau.
Wie gesagt, so. Bis zu einem gewissen Punkt ist es bestimmt bewusst, dass es einfach auch so zu der Mental-Health-Thematik passt.
Aber ich habe ihn ja jetzt gestern nochmal ein zweites Mal gesehen und es fällt mir erst jetzt auf, wo du es sagst. Und vorher ist mir das gar nicht irgendwie so in den Kopf gegangen, weil ich halt auch hier so das Gefühl hatte, ja, mich interessiert das eh gar nicht so, weil mich interessieren die Figuren. Und das fand ich halt wirklich toll, dass wir hier mal so einen Film haben, der sich wirklich mehr um die Figuren an sich gekümmert hat und gar nicht so um die großen Setpieces. Ich weiß, auf Insta lief dann die ganze Zeit immer auch so dieser Clip von diesem Stunt mit Florence Pugh, wo sie da in Malaysia da von diesem zweithöchsten Gebäude da irgendwie runterspringt und sowas alles, das dann so Mission Impossible mäßig wird das Große aufgebaut und dann ist es gleich irgendwie der erste Clip, den du im Film auch zu sehen bekommst.
Die erste Szene im Film und spielt halt so, es geht wahrscheinlich 10 Sekunden insgesamt.
Ja.
Also es ist nicht, man sollte es nicht erwarten, dass das quasi wie in einem Mission Impossible Film.
Ja.
Aber trotzdem, sie haben es halt gemacht, ne? Ja, ist halt das, nicht vor Greenscreen und so, das macht halt den Unterschied auch so ein bisschen aus,
und
das sieht man auch.
Das mochte ich halt auch sehr, so dass wenn du so auch die Action-Sequenzen und sowas, du hattest schon das Gefühl, okay, die mussten sich schon ein bisschen anstrengen diesmal und ein bisschen mehr einfach dazugeben. Und ich fand gerade auch so, dadurch, dass sie halt alles nur Leute sind, die prügeln und schießen, bis auf eine Szene, wo ja dann so ein bisschen mehr so Superkräfte noch dann später ins Spiel kommen, fand ich ja auch die Action-Sequenzen irgendwie ganz, ganz erfrischend einfach mal. Ja. Also weil halt nicht irgendwie 1000 Sachen rumfliegen und so. Klar, bei bestimmten Sachen kann man sich auch wieder sehr über CGI irgendwie aufregen, dass das da vielleicht nicht ganz so sauber aussah. Aber ich finde, sie haben so auch die Stärken und Schwächen dieser Figuren dann auch immer gut in die Kämpfe übertragen. So, das fand ich irgendwie ganz angenehm. Markus schüttelt.
Ja, ich war nicht so ganz über. Für mich ist die Action halt so lala. Also die ist so zweckmäßig und schon auch geerdeter, das finde ich auch erstmal immer ganz, ganz schön, aber wenn man es jetzt mit so einem Captain America 2 oder so vergleicht, ist das halt, liegen da nochmal Welten dazwischen, so. Also da fehlt mir so wirklich der letzte originelle Schliff, dass sie wirklich, das stimmt, es ist, man berücksichtigt so ein bisschen die Stärken und Schwächen, aber die sind halt auch ähnlich bei den Figuren, das hatten wir ja schon das Thema. Deswegen fehlt mir da so das richtige Highlight, an das, dass ich so einbrennt, an das ich so denke, wenn ich so irgendwie szenisch an den Film wieder denke. Also es gibt keine so, bis auf das Finale, keine so richtige krasse Highlight-Szene. Es sind so ein paar Elemente, wo ich so denke, ja, das war jetzt ganz cool, aber nichts, wo ich so denke, oh, auf die Szene freue ich mich beim nächsten Mal total. Ja. Und das hat mir halt so ein bisschen gefehlt, leider.
Vielleicht fehlt auch bei der Action so ein bisschen so eine übergeordnete Idee oder sowas. Es gibt tatsächlich so ein paar verschiedene Ansätze und die sind alle so größtenteils handgemacht und so. Das ist eigentlich ganz schön. Es gibt aber zum Beispiel ganz am Anfang eine Szene, die ich zumindest optisch sehr schön fand. Da kämpft sich Florence Pugh durch so einen Gang voller Wachen. Mhm. Und das ist so aus der Vogelperspektive gefilmt und man sieht es eigentlich hauptsächlich so Schatten und Licht so zusammenspielen. Das ist irgendwie alles in einer Einstellung ohne sichtbare Schnitte gedreht und so, und das ist echt gut und man war wahrscheinlich nicht Florence Pugh selbst, sondern halt eine Stuntfrau.
Weil man die halt, ist auch vom Gebäude gesprungen,
ich meine. Wenn man es halt nur von oben sieht, kann man das natürlich sehr gut verstecken und das ist toll choreografiert und sowas, aber es geht halt 15 Sekunden und sowas kommt halt danach nie wieder. Es ist also nicht so, dass es jetzt, dass man irgendwie denkt, okay, das ist jetzt der Stil der Action in diesem Film, sondern ist halt das nächste, ist dann auch nicht schlecht, fand ich, aber halt dieser Kampf, wo zum ersten Mal einige von den Thunderbolts aufeinandertreffen, das ist halt in diesem Bunker und das ist, fand ich auch irgendwie ganz gut eingefangen und die, klar ist jetzt nicht die allercoolste Kulisse, aber es hatte irgendwie auch so einen eigenen Look wieder und halt wieder ein bisschen anders und dann kommt dann noch diese Verfolgungsjagd durch die Wüste, da gibt es dann irgendwie so ein paar Autoüberschläge, die ich auch ganz cool fand und ein paar Explosionen und sowas, aber es ist halt auch wieder ein bisschen was anderes und so, das ist irgendwie so, es zieht sich nicht so richtig ein roter Faden durch die Action-Szene, es gibt nicht so richtig, also man könnte, die könnten auch ohne Probleme aus drei völlig verschiedenen Filmen stammen, diese drei beschriebenen Szenen zum Beispiel. Und das, vielleicht ist das auch ein Problem, weswegen da so ein bisschen so der nicht so richtig der Funke überspringt oder nicht in letzter Konsequenz.
Ja, also wie gesagt, ich hatte das Problem tatsächlich gar nicht. Wie gesagt, ich hätte jetzt auch nochmal das zweite Mal im Kino schauen können und ich mag es irgendwie halt gerade so, wie dieser Film sich da gut die Balance hält und mich jetzt auch nicht, weil klar, so das Action-Highlight des gesamten MCUs ist für uns alle immer noch Winter Soldier, da wird auch, glaube ich, nie wieder irgendwas rankommen, außer sie holen sich vielleicht wirklich irgendwann mal Chad Stahelski und sagen, komm, mach mal, keine Ahnung, ja, Iron Fist, ja, the
Blade.
Movie.
Es gibt doch schon Gerüchte,
dass
Blade macht.
Dass man da vielleicht noch irgendwie was so hinkriegt, aber ich finde, es hat, also ich habe mich einfach rundum wirklich gut unterhalten gefühlt. Ja.
Also
so.
klang jetzt auch vielleicht ein bisschen zu negativ.
Bei mir war es genauso gemeint. Also deswegen gab es da für mich ein paar Längen. Ja. Also ist auch nicht scheiße, ne? aber halt nur so lala.
Nö, aber ich finde, weil sie ziehen es halt immer wieder gut zurück auf die Figuren und gerade nochmal halt auf Florence Pugh und auch viel Louis Pullman als Bob und mochte ich. Ich war wirklich sehr erstaunt, wie viel Spaß ich schon beim ersten Mal gucken irgendwie mit diesem Film hatte.
Und beim zweiten Mal halt eben auch noch.
Ja, genau. Also gut, jetzt hatten wir natürlich unser schönes Preview-Screening da in Hamburg mit sehr, sehr vielen Fans. Das ist dann, finde ich, auch nochmal was anderes, als wenn man es in so einer Pressevorführung irgendwie schaut, weil die Leute gehen ja schon nochmal.
War viel, gute Stimmung, ja.
Ja, war mega. Ich meine, der Saal war wirklich auch voll und da merkst du dann schon auch so, wo die Leute dann auch an den richtigen Stellen lachen und sich auch irgendwie mitgehen und freuen und so. Also da, das hat schon Spaß gemacht und ich glaube, es hat die Leute schon auch irgendwie gut abgeholt, weil klar, man kann viel auch irgendwo so ein bisschen kritisieren und ich verstehe auch, dass die Action jetzt vielleicht nicht so das Ding ist, aber ich glaube, so nach allem, was wir so ein bisschen jetzt durchhaben, gerade Phase 5, sei es nun die Filme oder die sehr, sehr merkwürdigen Serien, Zusammenstellungen und sowas alles, ist das mal wieder so ein Film, wo du einfach überrascht bist, okay, krass, Figuren, die mir eigentlich nicht hätten egaler sein können, funktionieren in einem Film, auf den ich irgendwie gar nicht wirklich heiß war. Und es passt ja doch irgendwie ganz gut so rein und liefert einfach mal wieder gutes Popcorn-Kino.
Ja, ich gönn's dem Film auch, sage ich mal. Also er macht halt genug, dass ich sage, wenn jetzt der wirklich gut ankommt, was ja irgendwie den Anschein gerade hat, dann gönne ich dem das auch, weil, also bei mir ist es jetzt so, anders als bei vielen anderen Marvel-Filmen, ich habe jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, den gleich nochmal zu gucken, aber ich würde trotzdem gern mehr von dem Team sehen in einem anderen Film halt. Ja. Avengers 5 oder halt in einem eigenen noch einen zweiten Teil oder so. Deswegen, also das Team funktioniert für mich gut für einen neuen Film. Hier habe ich jetzt nicht so unbedingt das Bedürfnis. Aber ich gönn's dem, wenn der jetzt wirklich mal wieder ein bisschen erfolgreicher ist. Für mich persönlich wäre es jetzt nicht der große Retter für das MCU, dafür ist es mir dann doch zu wenig. Aber es zeichnet sich ja so ein bisschen ab, dass er doch da wieder mehr Leben reinbringen kann, so wie was man jetzt so hört und wie so die Prognosen sind am Boxoffice und so.
Die Kritiken, die jetzt schon alle raus sind, die sind ja fast gut. Also sind ja wirklich sehr positiv. Ja.
Zum Beispiel bei filmstarts.de.
Es geht auf jeden Fall, geht der Trend offenbar in die richtige Richtung. Wenn das jetzt mit Fantastic Four so weitergeht, ist
du
ja
meinst
auch
mit Fantastic Four.
Genau.
Sehr schön. Musste sein.
Bitte, wenn wir da den Podcast machen, bei jeder Erwähnung.
Ja. Ich möchte aber auch, dass ab jetzt in jedem neuen Marvel-Trailer das Team oder der Superheld oder die Superheldin gesungen wird.
Absolut. So. Ich fand das ja so bescheuert, aber inzwischen bin ich auch dafür.
Spider-Man.
Ja. Ah, jetzt haben wir Julius unterbrochen.
Also der Trend geht in die richtige Richtung. wenn halt eben Fantastic Four auch so gut auch so gut ankommt und halt eben auch ein Erfolg wird und sowas, dann ist das halt eben, kommt es jetzt auch genau zum richtigen Zeitpunkt, um halt eben den Schwung mitzunehmen und für Avengers 5, der, wie Markus vorhin schon meinte, echt in einem Jahr, haben wir den schon gesehen. startet dann.
Ist ja sowieso, ne? Ich meine, jetzt ist Marvel Phase 5 damit quasi wirklich abgeschlossen und Phase 6 besteht ja denn gefühlt nur noch aus diesem Avengers Doomsday und Avengers Secret Wars und ja, zwischendurch kommt dann nochmal Spider-Man 4 und noch irgendein mysteriöser Film, wahrscheinlich Doctor Strange oder
wenn der überhaupt noch kommt.
Wenn der überhaupt noch kommt und dann halt Fantastic Four und dann ist ja wahrscheinlich, weil ich meine auch Secret Wars kommt ja dann schon 2027, also es geht ja jetzt irgendwie so auf einmal Schlag auf Schlag und das ist dann hier irgendwie so, okay, jetzt beenden wir Phase 5 mit einem noch mal ein bisschen ruhigeren Film, der schon fast ein bisschen erwachsen ist und gucken dann, was in Phase 6 so passiert. ich würde sagen, wir gehen zum Fazit oder habt ihr noch irgendwas, worüber wir gar nicht gesprochen? Weil dann würde ich in den Spoiler-Teil übergehen.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Ich glaube, es wurde alles gesagt, was erstmal so wichtig war.
Dann, Julius hat die Kritik geschrieben, 4 Sterne gegeben.
Ich war mir tatsächlich direkt nach dem Film da nicht so hundertprozentig sicher, aber es ist auf jeden Fall einer dieser Marvel-Filme, die so in der Rückschau und die Längerchen darüber nachgedacht habe und dann, als ich die Kritik geschrieben habe, eher gewachsen sind in meiner Wahrnehmung. Häufig ist ja dann so, dass man dann irgendwie merkt, okay, hier habe ich noch irgendwas, was mich eigentlich gestört hat oder hier habe ich noch irgendwas anderes, was mich gestört hat und hier war eher das Gegenteil der Fall. Und deswegen bin ich dann schlussendlich bei 4 Sternen rausgekommen.
Markus bei 3,5.
Ich habe tatsächlich erstmal 3 gegeben. Also für mich ist der, wir hatten vorhin das ja auch schon angesprochen, wir mochten ja beide auch Captain America ganz, ganz gern, den letzten. Für mich ist so auf einem ähnlichen Niveau ein bisschen, der macht ein bisschen mehr Spaß. Er macht ein bisschen mehr Spaß, ist ein bisschen runder. Deswegen hat er so einen 1/4 Stern mehr. Er hat schon Tendenz zu 3,5. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich hier nochmal gucke, vielleicht wächst er dann auch bei mir. Ich habe das von mehreren Leuten jetzt auch schon gehört, dass er dann 3,5 kriegen kann. Aber bis jetzt sind so solide, ganz gute 3 Sterne. Wenn man jetzt nochmal den Suicide Squad vergleicht, bemühen wir, der ist besser als Suicide Squad, aber schlechter als The Suicide Squad. also er macht schon Spaß. Ich finde halt gerade wirklich, das Finale reißt auch einiges raus. Vorher war es bei mir für mich dann doch ein bisschen zu wenig dafür, dass er dann eigentlich auch Sachen anders machen wollte und auch anders macht. Aber wie wir das oft auch bei Marvel schon hatten, dann doch nicht so konsequent, dass ich mir denke, das sticht jetzt total aus der Masse heraus. Aber ja, ist ein solider Spaß mit einem guten Team.
Ja, krass. Also ich gebe 4,5. Ich hatte echt wirklich Spaß gehabt. Also dafür, dass ich jetzt so lange irgendwie dann doch von Marvel im Kino eher so ein bisschen enttäuscht gewesen bin, weil ich mochte ja zum Beispiel Captain America 4 so gar nicht. Ich fand den ja, da hat mich nicht abgeholt und ich war einfach wirklich baff. Also als ich hier rausgegangen bin, so ich war wirklich sehr, sehr rundum glücklich, dass sie sich halt wirklich mal erzählerisch mit den Figuren einfach so viel getraut haben und auch wirklich mal einen Film abliefern, der jetzt nicht so krass auf Marvel, Bund, Comic, Kram irgendwie gepolt ist, sondern wirklich viel mehr sich um die Figuren kümmert und die finde ich wirklich gut auch beleuchtet. Hatte ich echt wahnsinnig viel Spaß mit. Also ich fand den echt sehr, sehr gut.
Ich denke auch echt, ich meine, die werden ja, weil die jetzt auch so sehr nah aneinander rausgekommen sind, ja oft in einem Atemzug genannt, also Captain America 4 und der, aber ich glaube auch Leute, und da gibt es ja viele, die mit dem Captain America 4 nicht so viel anfangen konnten, werden hier auf jeden Fall wieder mehr Spaß haben.
Ja, denke ich auch, gut, so, dann kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil.
Haben wir einen Spoiler?
Wir haben keins. Nee, aber wir können das gerne einführen.
So ein Spoiler-Jingle können wir. Gute Idee eigentlich.
Ja.
Spoiler!
Spoiler-Man, nein. Spoiler-Man.
genau, wir reden wir als erstes über den Asterix.
Den Asterix.
Den Asterix, nicht mit X, sondern mit KS, das Sternchen.
Nee, den Asterisk, nicht den Asterix.
Asterisk?
Ja.
Ach echt?
Ja.
Ach, ja, wie auch immer.
Egal, Sternchen halt.
Das Sternchen, genau. Wir erklären das Sternchen, weil das wurde ja erst irgendwie dann im Nachhinein eingefügt und Kevin Feige hat ja dann auch immer gesagt, ja, das Sternchen, das erklärt sich, sobald ihr den Film dann auch gesehen habt und das ist super krass. Ich fand es ehrlich gesagt mal ein bisschen albern, wie sehr sie denn auch in den Trailern dann irgendwann immer so Bing. Thunderbolts, Bing, Sternchen und irgendwie so.
Ich meine, das ist halt einfach eine Idee, ne, die halt im Marketing, beziehungsweise ich hatte ja ein Interview mit Jake Schreier, dem Regisseur auch, und der hat mir halt erzählt in dem Interview, dass das eine von den Ideen war, die halt während er den Film gepitcht hat und vorgeschlagen hat, irgendwie hatte und die sie dann irgendwie gut fanden. Mhm. Und dann halt eben so wie ja vieles in diesem, bei dem Marketing des Films auch halt irgendwie so versucht haben, so ein bisschen anders mal zu machen.
Mhm. Das war halt
einfach
cool.
Einfach übernommen haben und halt, einfach so ein bisschen irgendwie, es ist ja auch völlig egal im Prinzip, brauchst halt irgendwas, um ein bisschen die Neugierde anzufachen oder halt irgendwie so irgendwie den halt rausstechen lassen. Und dann kann es halt auch einfach sowas sein. Ne?
Ja, ist auch ein witziger Kniff, zumal das jetzt gut am Ende, ist so ein nettes i-Tüpfelchen dann am Ende, wie das dann aufgelöst wird. Und weil es jetzt nicht einfach nur, wir kommen ja gleich dazu, einfach nur eine Titeleinblendung oder sowas ist, sondern daraus ja noch mehr gemacht wird. Da kriegt man noch so eine ganz eigene kleine Geschichte dann hinterher an. Und jetzt dürfen wir die beschreiben.
Ja, nun, beschreibe die Geschichte. Was ist denn das
Lass uns doch noch mal aus. Moment, also vielleicht müssen wir noch kurz über den Titelnamen an sich sprechen. Das haben wir ja gar nicht, Teamnamen sprechen. Ja. Tatsächlich fand ich das ja interessant, dass das gar nichts mit Thaddeus Thunderbolt Ross zu tun hat, dem US-Präsidenten in dem Marvel-Universum gespielt von Harrison Ford jetzt und vor von William Hurt. Sondern
in den Comics auch so, oder? Die haben
tatsächlich,
jetzt nicht
genau, das hatte ich mich mit dem Regisseur auch drüber gesprochen und wusste ich auch, hätte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass Thunderbolt Ross zwar was mit dem Team zu tun hat, aber nicht der Namensgeber ist, auch nicht in den Comics.
Wer dafür verantwortlich ist, meine Güte.
Jedenfalls heißen sie denn im Film heißen sie jetzt nach dem Grundschulfußballteam von Jelena, die heißt irgendwie die was Greater Bay Thunderbolt irgendwie heißt.
Die noch nie ein Spiel gewonnen haben, aber während eines Spiels hat die kleine Mini aufs Feld gekackt.
ein bisschen cute auch.
Ja. Genau, und deswegen hat man ja die ganze Zeit auch schon gedacht, ja, wie gehen sie jetzt damit um in dem Film? Wie können sie denn nach dem benannt werden, obwohl der jetzt irgendwie ein Ungenannter gefallen ist? Spielt das eigentlich gar keine Rolle. Es ist halt nur eine witzige Zufall, dass sie eigentlich gleich heißen. Und dann werden sie am Schluss enthüllt als
New Avengers.
New Avengers.
Und nicht etwa Dark Avengers,
wie viele gedacht haben, genau.
Auch bei uns.
Weil es eher dazu passt, dass es halt so ein Team aus so ehemaligen Bösewichten und Schurken und sowas ist. Nein, das sind die New Avengers.
Ich fand es tatsächlich auch sehr schön, wie diese Szene aufgebaut wird, weil die Contessa ist ja quasi diejenige hinter diesem Project Sentry, das ja aus Bob dann mit Hilfe von irgendeinem Serum halt diesen Superhelden The Sentry machen soll und sie ist ja so ein bisschen für das ganze Chaos verantwortlich. Und am Ende haben wir diese schöne Szene, wo alle Thunderbolt zusammenstehen, die Contessa ist da und jetzt komm, wir killen die. Nein, wir dürfen sie nicht killen, aber wir können ihr ein paar Knochen brechen. Und dann rennt sie da unter irgendeiner Plane hindurch und du siehst so, sie hat irgendeine Pressekonferenz zusammengerufen und alle Journalisten aus New York sind irgendwie da und dann versucht sie sich halt so den Hals aus der Schlinge zu ziehen, indem sie sagt, hier, ich habe dieses Team jetzt schon lange zusammengestellt, um halt sicherzustellen, weil die Avengers sind ja nicht mehr da und deswegen präsentiere ich jetzt die New Avengers. Und fand ich war ein witziger Kniff so.
Ja. Ja. Na, zumal, was ich gerade schon meinte, dass es halt wirklich dann nicht einfach diese Titeleinblendung ist, wie ich im Vorfeld befürchtet hatte, sondern daraus im Abspann halt wirklich noch was gemacht wird und das echt
genau,
ein paar gute
das
Gags
fand ich
einfach
geil,
sind.
Ja.
Einfach wie die dann diese ganzen Fake-Magazin-Cover und Artikel und was
das ist. Not My Avengers und so. Das fand ich ja auch gut, vor allem, es passt ja dann auch.
Genau,
ne? Weil diese
lustig.
Diskussion wird ja vermutlich auch, wenn Leute das im Kino gesehen haben, ja auch aufkommen, so wie jetzt, das soll jetzt die neuen Avengers sein? Ist doch kacke so, da ist doch keiner irgendwie richtig cool mit dabei und dass sie da so selbst...
So reagieren sie selber ja auch.
Dass sie, ja, und aber dass Marvel da auch tatsächlich diese Selbstironie beweist und halt diesen ganzen Abspann aus halt diesen Artikeln und irgendwelchen Blogposts und Memes irgendwie bastelt.
Ja,
und
aber viele so ganz bekannte Motive ja auch. Ja. Das ist dieses Queen-Album-Cover, wo die alle so mit den überkreuzten Armen dastehen und ist hier diese Wir schaffen das Pose mit der Frau, die so den Arm hebt und sowas, wo dann halt mit Florence Pugh stattdessen.
Und hier die Pioniere da auf dem Boot, die ankommen. Und
so. Pioniere?
Die Pioniere, genau.
Und die, irgendwie auf dem schwebenden Stahlträgerbalken.
Ja. Eigentlich ist alles dabei.
Ja, genau, so die ganzen Bilder der ikonischen Bilder der US-Geschichte sozusagen. Ja.
Nee, und in dem Zusammenhang finde ich ja auch schon, da können wir so ein bisschen auch auf die Post-Credit-Scene
würde ich sagen,
vorgreifen.
Das geht ja im Grunde fließend irgendwie über. Sozusagen.
Weil die spielt ja dann 14 Monate nach.
Ja, die dürfen nicht die Mid-Credit sehen.
Nein, aber die können wir ja vergessen. Das ist das halt nun Geld.
Oh, jetzt fällt es mir erst wieder ein. Ich dachte, jetzt gab es auch noch. Weiß ich auch wieder.
Die aber das ist die Wheaties-Box im Supermarkt.
Diesmal ist es auch so rum. Oft ist es ja, dass Mid-Credit irgendwas Relevantes ist und dann am Ende noch so ein Gag. Diesmal ist es halt andersrum.
Ja, genau.
Nee, und ich fand es halt spannend, dass sie in dieser Post-Credit-Scene dieses ganze Thema mit New Avengers nochmal aufgreifen, weil wir da erfahren, Sam Wilson, aka Captain America, findet das alles richtig scheiße, was da gerade passiert. Der hat auch so Copyright-Claim gleich gemacht, so ihr dürft diesen Namen nicht benutzen. Ja. Und das ist natürlich dann wieder so eine spannende Konstellation tatsächlich für Avengers Doomsday, wenn du dann sagst, okay, krass, wir haben dann ja offensichtlich zwei Avengers-Teams, weil ich meine, Sam Wilson wird Ant-Man und seine ganze Kohorte haben. Thor vielleicht.
Also alle, die bestätigt sind und die nicht in den Fantastic Four sind, nicht in den X-Men und nicht in den Thunderbolts oder New Avengers.
Sind alle in dem richtigen Avengers-Team.
Und das wird natürlich auch spannend, vor allen Dingen, weil du da ja dann auch noch zusätzlich diese Falcon and the Winter Soldier-Thematik drin hast, so die ja eigentlich guten Freunde, die sich jetzt auf einmal so fast schon feindlich gegenüberstehen.
Ein neuer Civil War.
Ja, weil vor allem, es gibt ja dann auch, Bucky kommt ja dann auch ins neue Hauptquartier und sagt, ja, ich habe mich mit ihm getroffen, er lief ziemlich miserabel, so, das war alles gar nicht gut, so. Das ist ja dann auch nochmal spannend, so, dass du dann wahrscheinlich so damit anfängst, so die Superhelden der Erde 616 sind komplett zerstritten.
Ja.
Und dann taucht halt irgendwie so eine Bedrohung wie Doom oder die Inkursionen oder was auch immer auf. Das
ist eigentlich ein guter Nährboden für jemanden wie Doom. Und tatsächlich muss ich auch dran denken, schon auch ein bisschen ähnlich wie in Avengers 3 eigentlich, ne? Weil wir da ja auch noch die Nachwehen quasi des Civil War spüren und unter anderem auch deswegen die Avengers halt eben verlieren, weil sie sich halt eben nicht, weil sie nicht an einem Strang ziehen und nicht in einem Team sind, sondern halt über verteilte verschiedene Ecken und so
Man kann nur hoffen, dass das nicht einfach nur mal wiederholen jetzt.
Ich meine, es deutet ja viel darauf hin, dass es zumindest strukturell ein ähnlicher Aufbau wird. Und ich meine, warum auch nicht? Das sind ja schließlich der dritt- und fünft erfolgreichste Film aller
Zeiten. Ja, klar, finanziell sehe ich das ein. Aber
das sind auch die Russos, ne?
Ja,
wenn sie es einfach nochmal wiederholen, das weiß ich nicht. Also da will ich dann gerne noch mehr so als großes Event.
Aber gut, ich glaube, so krass wird es halt nicht sein, weil du bist ja auch diese ganze Thematik Robert Downey Jr. als Doom irgendwie. Ich habe jetzt heute irgendwie auch gelesen, jetzt gibt es ja auch das Gerücht, dass Robert Downey tatsächlich mehrere Rollen dann irgendwie in Avengers Doomsday spielen soll. Also das ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal, wo ich mir denke, ja na klar, wenn du ihm 100 Millionen Dollar gibst, dann soll er auch was dafür
dann
tun.
Dann spielt er alle Rollen.
Dann spielt er alle Rollen.
Achso, deswegen haben sie das 27 Leute bekannt gegeben, alle anderen sind wieder der Motion Capture.
Ja genau, die sind nur Stand-Ins und Robert Downey Jr. wird überall raufge...
Ja, vielleicht gibt's irgendwo, vielleicht treffen wir irgendwo eine Erde, wo alle aussehen wie Robert Downey Jr. Das ist ja wie bei Alex Garland's Man, so wo alle gleich aussehen so. Und alle kleinen Kinder haben auch das Gesicht von Robert Downey Jr. So.
Ich guck's mir an.
Ja, also da bin ich echt gespannt und ich meine, in dieser Post-Credit-Scene werden ja dann auch die Weltraumprobleme angesprochen, ohne dass es jetzt genauer benannt wird, außer dass sie halt irgendwelche Probleme da haben, ohne dass sie genau wissen, was los ist. Mhm. Und dann, Markus, mach dich schon mal bereit, wird die Warnung gegeben, ein extradimensionales Raumschiff taucht auf.
What?
Und dann haben wir natürlich Satelliten im All, die uns ein wunderschön klares Bild auf dieses Raumschiff
geben. Dreht sich auch extra nochmal zur Kamera.
Dreht sich dann auch zur Kamera und wir sehen ein Emblem der
Fantastic Four.
Und damit sind ja auch dann schon alle unsere Theorien bestätigt, dass die Fantastic Four dann tatsächlich noch ihren eigenen Film haben und dann aber natürlich, wie es sich gehört, auf in unserem MCU landen werden.
Wahrscheinlich ja, das am sieht man Ende halt des Films. Ne? Also die große Frage ist jetzt halt noch, was passiert?
Na, meine Theorie ist jetzt tatsächlich nach dieser Post-Credit-Scene, dass es vielleicht wirklich am Anfang des Films ist, die dann irgendwie auf vielleicht dann wirklich auch die Thunderbolts treffen oder so. So als Rahmenhandlung.
Und sich dann ans Lagerfeuer setzen und die Geschichte.
Ja, genau, so nach dem Motto. Und dann erstmal erklären so, hä, was macht die hier? Wieso kommt ihr her? Und das könnte ja auch in Verbindung stehen mit diesen Weltraumproblemen, die man da halt hat. Und dann setzt sich halt Papa Petro hin und erklärt den Thunderbolts und uns als Zuschauern erstmal, wer sind die Fantastic Four, wo kommen die her, bla bla bla. Und dann hast du den Hauptfilm irgendwie einfach in so einer Art Rückblende. Und so diese Ankunft ist wirklich so der Anfang und dann hast du am Ende noch schön so den nächsten Verweis auf Doomsday.
Kann gut sein, aber es kann auch sein, dass...
Schöne Theorie, aber ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die werden den Film einfach so machen und dann werden sie am Ende halt da ankommen, wo jetzt Thunderbolts
aufhört. Vermutlich auch so, ja.
Weil tatsächlich, ich hatte ja mit Jack Schreier auch über die Szene gesprochen. Das Einzige, was er darüber verraten hat immerhin, ist, dass er die Szene nicht selbst inszeniert hat, aber er dabei war und die halt eben vom Set eines Films stammt, der gerade gedreht wird. Also,
ich fand's halt,
kann es nur Avengers 5 sein.
Irgendein Film.
Ich fand's halt, was ich halt schade fand, und das war auch sehr lustig, das gestern in einem sehr, sehr vollen Kino zu sehen. Man sitzt ja dann brav, der Abspann läuft und läuft und läuft und so das Letzte, was ja mal kommt, ist die Musik, wo er dann schon... Und halt bei der Auflistung der Musiktitel wird halt schon Fantastic Four First Steps Theme erwähnt.
Ja. Von
und
Michael Giacchino.
Und du siehst so den Once Upon a Time Leo DiCaprio, wie alle Leute im Kino. Also, wir haben es schon gehört, haben wir es schon gehört? Nee, noch nicht. Ach, kommt ja noch Post-Credits hin. So, ich denke so, ach komm schon, wenn ihr das macht, dann nehmt das doch da irgendwie raus oder so.
Das ist ein bisschen komisch. Aber das ist
das erste Mal, dass er Abspann wirklich die Post-Credits spoilert.
Ja, genau so.
Wahrscheinlich ging es nicht anders. Das ist bestimmt irgendwie rechtlich fest.
Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
Nein, aber es ist halt lustig, die Reaktion im Kino zu sehen.
Ja, erstaunlich vielen Leuten noch aufgefallen. Die sonst
auch gleich.
Ja, genau. Wir haben danach auch gleich irgendwie darüber gesprochen und so. Ja, aber
ich bin tatsächlich echt mal gespannt. Es scheint dann ja so zu sein, dass es halt nicht in dem Sinne eine klassische Post-Credit-Szene ist, sondern tatsächlich eine Szene aus Avengers 5, so wie es ja vorher schon mal, ne? Irgendwie der Hammer von Thor in der Abschlussszene von Iron Man 2 ist ja auch die Szene, die man dann später in längerer, ausführlicherer Form in Thor gesehen hat und so. Könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass es diese Szene so ähnlich dann halt eben auch nochmal gibt.
Genau, das gab es ja auch schon mehrmals, ja.
Und dann müssen sie aber tatsächlich halt eben auch, und darauf will ich eigentlich hinaus, halt eben diesen Konflikt zwischen den Avengers-Teams und sowas halt dann auch wirklich richtig vernünftig erzählen, das nicht einfach nur behaupten, so wie es jetzt in der Post-Credit-Szene gemacht wurde, ist auch okay, ne, und halt, und das ist irgendwie so halb als Gag, aber wenn das halt wirklich ein ernsthafter Teil der Handlung ist, dann muss das halt auch wirklich ernsthaft irgendwie.
Ja, da bin ich mal gespannt, weil das jetzt wirklich, also zumindest in der Post-Credit-Szene sehr gaggig ist. Also inklusive hier, wir nennen uns jetzt Avengers mit Z hinten und so. Also waren gute Gags, das fand ich auch witzig, aber ich weiß nicht, ob daraus jetzt ein ernster Konflikt entstehen kann und wird oder ob es wirklich einfach so wegwischt. Ja. Ich weiß auch selber gar nicht, was ich besser finden würde, weil also mehr dramatisches Potenzial hätte natürlich ein Konflikt, aber ich meinte ja schon, ich will auch nicht, dass es einfach nochmal Civil War machen. Vielleicht wird es auch einfach weggewischt. Ich meine, die sind nun mal die Underdog-Avengers ohne Superkräfte und so. Also da haben die anderen vielleicht schon mehr Legitimation.
Aber da stecken schon noch ein paar spannende Sachen drin. Ne? Genauso wie auch denen erzählt wird, okay, Bob kann also nicht zu Sentry oder nicht seine Sentry-Kräfte entfesseln, ohne halt gleichzeitig irgendwie auch den Void wieder loszulassen, was ja quasi so der Widersacher war in diesem Film. Und dann sozusagen, ne, da steckt zumindest auch eine Menge dramaturgisches Potenzial, dass man da sagt, okay, an welchem Punkt kommen die Avengers, ob jetzt New Avengers oder Old Avengers, an den Punkt, dass sie so verzweifelt sind, dass sie Bob vielleicht doch einsetzen und sowas, ne? Das ist schon spannend. Also da legen sie ein paar echt gute Grundsteine.
Ja, zumal Bob ja auch wirklich da gutes Potenzial mitbringt. Das hat er in dem Film ja jetzt schon gezeigt, weil es einfach spannend ist, so diese beiden Seiten, die er da so mit sich bringt. Obwohl ich ja sagen muss, das konnte ich vorhin ja sagen, den Sprung zumindest, dass er sich bereit erklärt, diese ganze Sentry-Sache zu machen, den fand ich ein bisschen schnell.
Ja,
das hat mich so ein bisschen gestört. Aber er spielt das dann doch so, dass ich das akzeptieren konnte. Und dieses Kostüm war halt auch so ein bisschen, aber es sollte halt auch so sein, so dieses strahlende Superheldenkostüm. aber dann eben, das noch klein ergänzend zu vorhin, weil wir da nicht so explizit drüber sprechen konnten, einfach auch die gute Idee, dass er halt so ein übermächtiges Wesen einfach nicht so bekämpfen kann, sondern dann halt dann halt wirklich diesen internal Struggle hast.
Ja.
Aber ich finde die Idee von Julius auch spannend, gerade wenn du auch über Bob nachdenkst und wenn du ja dann auch überlegen musst, wie führst du denn jetzt so jemanden wie Dr. Doom irgendwie in Avengers Doomsday richtig ein? Und da könntest du dann natürlich am Ende des Tages ja auch, blöd gesagt, Bob benutzen, weil ich meine, wenn diese The Void aus ihm hervorkommt, der reaktiviert ja deine schlimmsten Erinnerungen oder sowas. Mhm. Das könntest du ja gut in Zusammenhang bringen, auch mit Doom, um dann vielleicht in Avengers Doomsday ja auch nochmal so ein bisschen seine Backstory auszubauen, wenn die vielleicht ganz besonders dramatisch
oder
ist oder
so. Ein Gag, so wie Doom hat kein Trauma.
Ja, ja, genau, so oder sowas, ja. Aber ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt.
Zumal ja auch das war eher ein Gag, aber Bob ist ja schon irgendwie auch außerhalb. Der gehört ja laut Abspann zumindest nicht zu den New Avengers. Beziehungsweise vielleicht, wenn Sentry da wäre, würde er vielleicht dazugehören. Aber Bob, es heißt ja am Ende New Avengers und Bob.
Bob, ja, ja.
Ne? Wie gesagt, eher als Gag, aber ja, also da schlummert auf jeden Fall noch Potenzial. Ich bin gespannt, was sie daraus machen und hoffe, dass sie das gut nutzen werden.
Ja.
Ja, aber ja, gut. Also ich finde es halt schön, dass sie Post-Credit-Scenes jetzt mal wieder so nutzen, dass du nicht wie bei Thor 4 Herkules kommt. So
ja, so hier, völlig aus der Luft gegriffen.
So,
ja.
Und so Dinge, die wahrscheinlich selbst Marvel am liebsten vergessen würde, ja. So weil wahrscheinlich werden wir sie dann doch irgendwann mehr aufgreifen.
Genau,
und
das Thema hatten wir ja wirklich schon öfter.
Hier ist es jetzt halt wirklich, ja, also die Mid-Credit-Scene ist einfach nur nochmal ein netter Gag auf dieses ganze Thema mit, wir könnten die Superhelden auf der Wheaties-Box sein und jetzt sind sie die Superhelden auf der Wheaties-Box und er versucht
das
da so eine,
nicht erkannt.
Und er versucht so einer armen Frau in so einem Supermarkt irgendwie deutlich zu machen, dass er das auf dieser Cornflakes-Packung ist. So, ja. Genau. Und dass wir dann halt wirklich die Post-Credit-Scene hier haben als was den nächsten Film anzieht. Und ich glaube, das wird ja wahrscheinlich für Phase 6 einfach dann wirklich so der Standard sein, dass wenn in Fantastic Four wird jetzt den Teaser geben auf Doomsday, wahrscheinlich vielleicht eher dann auch schon vielleicht sogar ein kleiner Teaser für Secret Wars oder für Spidey oder vielleicht auch gar nicht, dass sie da auch sagen, okay, das endet vielleicht auch wieder mit so einem krassen Knall, dass wir dann sagen, da gibt's keine Post-Credits.
Ja, höchstens so ein irgendwas Cliffhanger-mäßiges oder so.
Aber das fand ich hier sehr schön, dass man nicht noch irgendwie.
Ja, da haben sie sich vorher einfach echt ein bisschen vielleicht auch zu sicher gefühlt, weil sie da dieses Standing halt hatten zu der Zeit, aber da Sachen angeteased, wie du sagst. du hast ja, glaube ich, auch mal ein ganzes Video gemacht.
Ja, mal ein ganzes Video gemacht mit all
halt
den unerklärten Post-Credit-Scenes.
Nie kommen und da war das schön zu sehen. Zumal die ist ja auch ziemlich lang, also die schaffen das da dann nochmal diese schöne Teamdynamik zu zeigen, ein paar Gags zu machen, die da zu etablieren. Die haben ja immer auch, das haben wir gar nicht angesprochen, den alten Stark Tower als Hauptquartier. Also das macht
haben alle neue Kostüme, neue Frisuren.
Genau.
Frisuren
also das nochmal zu zeigen, wie die sich da über ein Jahr später dann als Team irgendwie zusammengefunden haben und dann aber überzugehen auf diesen Teaser für das, was halt jetzt noch kommt.
Ja.
Punkt. Oder Ausrufezeichen. Punkt. Oder Sternchen.
Sternchen.
Taskmaster stirbt.
Achso, ja. Gut.
Ja, ich meine, daraus haben sie ja irgendwann dann wirklich selber kein Geheimnis mehr gemacht, aber das ist so früh, dass sie hätte ich auch nicht gedacht.
Ich bin ja nicht so sicher, ob da noch das letzte Wort schon gesprochen ist. Ich bin da wirklich neugierig, ob die das im Marketing wirklich aktiv versucht haben zu verheimlichen. Und sie deswegen halt irgendwie auch irgendwelchen Szenen rausretuschiert wurde oder reinretuschiert wurde. Oder ob es im Gegenteil so war, dass sie tatsächlich Szenen mit ihr gedreht haben und dann irgendwann gesagt haben, wir müssen im ersten Akt eine Figur loswerden.
Die sieht ja aus wie Ghost, das kann man gar nicht.
Und deswegen wurde sie dann tatsächlich so aus späteren Szenen tatsächlich rausretuschiert. Es gibt diese Momente, die so ein bisschen so wirken.
Das wäre echt
ein
bisschen mies.
Es gab zumindest im Trailer so Szenen, wo die Gruppe irgendwie so steht und du hast ja dann irgendwie eine auffällige Lücke.
Ja, du hast auch, ich hatte ja, als jetzt dieses Video gemacht habe zu dem Film, im allerersten Trailer, es gibt doch diese Szene, diese Fahrstuhlszene, wenn sie bei der Contessa ankommen, die ja jetzt dann den Avengers Tower hat und da stehen die ja dann alle rum. Da steht in diesem Raum auch noch der Taskmaster mit drin. Also wahrscheinlich ist Julius' Theorie eher so die, dass sie dann irgendwann gesagt haben, okay, wir brauchen was Krasses, um zu zeigen, irgendwie hier und wir.
Ja, oder ist das eine Figur zu viel, sie ist einfach redundant oder ja, so. Kann ja auch, der muss ja nicht mal, ich meine, der, aus dem Tod wird ja nichts Großes gemacht. Das ist eigentlich eher ein bisschen albern, weil sie halt wirklich die, das einzige Opfer ist, von denen, von, obwohl sich die alle eigentlich alle auf ähnlichem Niveau stark ja, und gefährlich sind.
Ja, aber schon krass, wenn das, wenn die eigentlich da noch mehr sehen, das wäre schon echt ganz schön mies. Aber ja. zumal auch in den ersten Teasern, die wird ja, wie gesagt, später haben sie kein so großes Geheimnis mehr draus gemacht oder zumindest nicht
ja,
so
die Stühle haben, die Stühle haben es ja auch schon verraten.
Ja, genau, aber genau. die in den ersten Teasern war sie ja noch quasi als festes Mitglied des Teams so mit angeführt. Vielleicht war das auch Verschleierungstaktik, keine Ahnung, aber später
das wäre auch nicht das
ist erste auch gar
Mal.
Nicht mehr
gut, sie taucht, ne? Sie taucht ja, also zumal, Olga Kurilenko ist ja auch bei keinen der Interview-Junket-Geschichten oder wenn sie jetzt bei Kimmel gewesen
aber,
sind.
So aber
oder?
es ist ja auch, wie gesagt, inzwischen ist es ja auch ein offenes Geheimnis, aber es ist, die kriegt ja nicht mal den Moment, man sieht ja nicht mal ihre Fähigkeiten, ne, in dem Film jetzt. So wirklich?
Doch, so ein bisschen schon. Also, es gibt ja schon so ein, zwei Szenen, wo sie dann irgendwie auch so die Bewegungen nachmacht oder so.
Okay, aber das ist mir jetzt nicht so ganz bewusst.
Minimal.
Also sie hat jetzt nicht so das, wo man denkt, ach ja, das konnte Taskmaster nochmal, das ist krass.
Ja gut, aber es ist halt auch, Taskmaster hat auch die weirdeste Fähigkeit, so ich kann perfekt die Bewegung und Kampf.
Ja, aber du kannst daraus ja vielleicht was Spannendes machen, denke ich. Aber das haben sie ja selbst bei Black Widow schon nicht so richtig hingekriegt. Aber hier habe ich das gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Aber na gut, dann
ich
ist
bin
halt weg.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da noch rauskommt. Also der Regisseur wollte nichts dazu sagen. Also es ist eben halt noch tatsächlich nicht so, dass die das jetzt offen thematisieren. Also ist auch auf jedem, also zumindest auf 90% der Postern drauf, immer noch so am Rand, so ganz hinten rein gefotoshoppt. Da sieht man den Kopf noch irgendwo so vorgucken. Ja. So. Aber also, oder? Sie war auch noch in den Trailern und so, jetzt auch am Schluss noch natürlich, vielleicht dann nicht mehr in der Szene, das müsste man echt nochmal.
Nee, in der Szene ist sie jetzt dann, also jetzt in neueren ist dann die Szene bei der Contessa, denn da ist
sie
nicht mehr.
Ich weiß
nicht,
ob sie das neu gedreht haben, ob sie da irgendwo, oder wo sozusagen, wurde sie hinzugefügt oder wurde sie rausretuschiert oder wurde es neu gedreht?
Ja, das ist mal spannend.
Also, ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt dazu.
Ja, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch eher dazu gepackt, um noch mehr zu zeigen, so ja, die sind halt irgendwie alle mit, man weiß es nicht.
Meine,
also das ist auf jeden Fall spannend.
Vielleicht um den Tod nicht zu spoilern, ja klar, oder ich meine, aber es
aber
ist doch,
hätte das irgendjemand
doch keine,
gejuckt?
Es gibt doch keine Taskmaster-Fans, die dann nur deswegen in den Film gehen. Also
ja, und vor allem, also ganz ehrlich, ich bräuchte Taskmaster jetzt auch nicht wieder zurück. So.
Also deswegen, also mal, aber trotzdem ist es so, warum haben sie denn überhaupt dann leben lassen am Ende von Black Widow? Na gut, sollte es noch was anderes aussagen, das stimmt schon, ja. Mhm. Aber ja, dann hättest du dich auch wirklich gar nicht gebraucht, außer dass du halt zeigen kannst, ja, einer stirbt halt von denen. Aber irgendwie so richtig, es wirkt nicht so ganz, rund. Aber es stimmt, ich glaube, für das Endergebnis ist es besser. Also wenn die jetzt dann noch mit rumgesprungen wäre die ganze Zeit, wäre es, glaube ich, ein bisschen too much dann gewesen. Ich habe mich ja so schon, wie gesagt, ein bisschen schwer getan mit den Momenten der einzelnen Figuren. Ja, deswegen ist es ganz, ganz okay.
Gut, rest in peace, Taskmaster.
Yes.
Also vielleicht, wer weiß. Vielleicht kommt ein Taskmaster mit Dr. Doom aus irgendeinem anderen Universum wieder zurück und dann...
Ich hoffe, dass sie sich wirklich mit Secret Wars dieses Hintertürchen zubauen.
Ja.
Weil es macht einfach, ich glaube, sie haben vielleicht auch gemerkt, dass es leider einfach eine erzählerische Sackgasse ist, weil du halt einfach wirklich zu,
damit haben sie sich keinen Gefallen getan,
zu viele Möglichkeiten einfach offen hältst ständig und sowas.
Ja gut, ich meine, sie werden es jetzt ja in Doomsday schon ordentlich auskosten, wenn da die halbe Riege der X-Men rund um Patrick Stewart und Ian McKellen wieder zurückkehrt und sowas alles, dann kriegen wir das da nochmal und Secret Wars wird wahrscheinlich alles noch krasser und ich meine, wir haben jetzt schon 27 Namen für Doomsday, aber es wurde ja auch schon bestätigt, ja, da kommen noch welche. Also das wird ja sicherlich auch noch eine große Schlachtenplatte werden. Von daher, wer weiß. Also für alle Taskmaster-Fans, wenn es da draußen welche gibt, gibt die Hoffnung noch nicht auf.
Ja, von der Figur bestimmt, also von der Comicfigur. Ich weiß nicht, ob von der MCU-Inkarnation der Figur so viele Fans da sind. Aber ja, genau, gibt die Hoffnung nicht auf bei keiner Figur.
So, jetzt sind wir aber dann wirklich durch. Dann sage ich vielen Dank, Julius.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Markus.
Ja, war wieder ein Vergnügen. Wir sehen uns dann bei Fantastic Four.
Und vielen Dank an alle da draußen, die fleißig zuhören, einschalten, bewerten, kommentieren, uns E-Mails schicken an leinwandliebe@filmstarts.de. Das war's von uns für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.